Eines der größten Wunder dieser Welt, von dem wir eben dieses Lied gehört haben. Wenn wir uns in dieser Halle umschauen, wer kennt uns schon persönlich? Er kennt meinen Namen. Wenn wir diese Halle verlassen und durch die Stadt gehen, in der Straßenbahn im Zug sitzen, irgendwie auf der Straße sind, wir sind so anonym unterwegs, ohne Namen, aber es gibt einen, der unseren Namen kennt. Und wenn unser Leben irgendwann endet und wir auf einem kalten Flur liegen, wer weiß schon wo und wie das sein wird. Es gibt einen, der unseren Namen kennt. Daran glauben wir. Und der uns hört, wenn wir rufen. Wir singen und hören von Wundern an diesem Nachmittag. Und wir freuen uns, dass wir einen Gast jetzt bei uns haben, der aus der Schweiz gekommen ist, um uns einen Hoffnungsimpuls weiterzugeben, weiter zu sagen. Er ist Lehrer, evangelischer Theologe, Prediger, Autor. Seit 2013 leitet er Campus für Christus in der Schweiz. Heute ist er da. Herzlich willkommen, Andreas Bobby Boppard. Komm auf die Bühne, den direkten Weg. Schön, dass du da bist.
Danke.
Bobby, was man... Du kannst dich wieder umdrehen? Er hat sich festgebissen da hinten.
Ich bin geflasht von diesen gewaltigen Männerstimmen im Chor.
Unglaublich.
Also die Frauen sind ja auch toll, das weiß man, aber die Männer, die rocken da richtig.
Und also wenn du das schon ansprichst, es gibt da zwei Männer, die hier vorne stehen mit Solostimmen, mit der aufwendigen Frisur. Die finde ich besonders beeindruckend.
Ja.
Großartig.
Es ist auch klar, haben die Solostimme. Ich habe noch nie einen Mann gehabt, der hat zwei oder hat eine Solostimme, ist ja klar.
Ja?
Oder müssen wir Duo-Stimmen haben?
Also auf jeden Fall großartig.
Die Bobby, Frisur und die Stimme.
Komm, wend dich mal wieder zu mir. Ich bin auch froh,
haben Sie gesungen, weil am Anfang wusste ich nicht, wo der Chor war.
Ja, genau. Ja,
das sind ja so viele Leute, ja?
Ich verstehe, ich muss die Frage jetzt eigentlich gar nicht mehr stellen, die ich dir stellen wollte, denn es erklärt sich von selber. Du bist eigentlich Lehrer.
Eigentlich.
Eigentlich, ja. Ja. Hast es mal gelernt, bist aber nie wirklich geworden. Du bist es zumindest nicht mehr. Hast keinen Bock mehr gehabt auf Schüler.
Ja, das ist ein bisschen... Nee, ich wusste nie so richtig, was ich werden sollte. Wusste eigentlich, dass ich wahrscheinlich ins Predigen reingehe, aber meine Mama hat gesagt, machen wir noch zuerst was Rechtes. Und dann hat sie Lehrer vorgeschlagen. Lehrer in der Familie ist nie schlecht und habe ich Lehrer gemacht. Weil Mama hat ja meistens recht.
Und bist aber dann trotzdem zum Predigen gekommen.
Ja, genau.
Das ist inzwischen auch ein Segen für doch viele geworden. Du hast ein Buch geschrieben, Andreas Boppard, das heißt Unfertig. Jesus Nachfolge für Normale, auffallend grün.
Ja, das ist die Veganer-Bibel, sagt man in der Schweiz.
Okay.
Ja.
Was steht drin? Unfertig, wie kommst du zu diesem Titel?
Ja, mich hat das so genervt, gerade so Bühnen, das ist auch so eine große Bühne, oder mit Catwalk und allem. Bühnen machen ja aus Menschen Sachen, die sie gar nicht sind. Man ist dann so ein Christ und das ist immer dann, wenn man von unten da rauf schaut, hat man das Gefühl, ja, die leben so und ich kriege das nicht hin. Mhm. Ich habe immer auch das Gefühl, wenn ich da unten sitze, die da oben leben so, ich kriege es nicht hin. Und ich habe dann mal begriffen, dass die Bibel ist voll mit Menschen, die kriegen es nicht hin. Das hat mich sehr befreit, also dass Gott mit unfertigen Menschen Geschichte baut und die Frage ist, habe ich ein Ja zu meiner Unfertigkeit? Das heißt, es ist nicht eine Legitimation, es ist keine Erlaubnis, sondern eine Erklärung. Ja, ich bin unfertig, aber trotzdem folge ich fröhlich mit ganzer Leidenschaft diesem Christus nach. Ich glaube, es ist ein Befreiungsschlag für viele Christen, die immer denken, sie seien ein bisschen zu wenig. Und gleichzeitig ist es so ein Anziehen, so eine Herausforderung für Menschen, die denken, ach, Gott glauben reicht ja. Ich glaube, es geht wirklich um eine Nachfolge, in die wir gerufen sind.
Also Jesus Nachfolge für Normale, oben im Foyer am Büchertisch der Buchhandlung Fuhr, nachher verfügbar. Bobby, ich habe ein Foto von dir gesehen, da bist du drauf und daneben der Papst.
Ja.
Wie kam es zu diesem Foto?
Ja, ich habe in diesem Frühling besucht.
Ist klar, mal so.
Ja, mal kurz vorbeigeschaut. Ne?
Kann man ja machen.
Ich komme dann mal kurz vorbei.
Die Schweiz ist auch näher dran.
Ja, genau. Ja. Mit dem Schweizer Pass kommst du eigentlich überall hin. Das ist ja der Vatikan, oder? Da stehen Schweizer Soldaten, die lassen dich rein. Sagst du, grüezi miteinander, ich bin aus der Schweiz, ich will da schnell hin. Ja, komm nur. Ja,
alles klar.
Also das ist eigentlich... Nee, eigentlich, ich habe ich habe ein Herz für die Einheit der Kirche und nicht für so einen Einheitsbrei, wo jeder seinen eigenen Glauben aufgeben muss, sondern für die Einheit, die Jesus betet in Johannes 17, 21, dass, auf dass sie alle eins seien und wenn wir eins werden, dann wird die Welt erkennen und glauben. Das reicht mir schon, weiter müssen wir gar nicht gehen. Also wir müssen uns nicht in allem mögen.
Und dann hat der Papst gesagt, komm, der Bobby soll mal kommen. Ja,
ich habe den Prediger vom Papst, kenne ich, das ist der Raniero Cantalamessa, das ist ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, unglaublich. Und der predigt seit 30 Jahren im Vatikan, all diesen Päpsten, die da schon waren. Und der hat mich eingeladen, als eine Predigt über Einheit zu diesen 70 Leuten aus dem Vatikan hatte, diese Leiter. Und ich durfte da als kleines Mäuschen mit dabei sein.
Ja. Also nach Rom gibt es nur noch eine Steigerung, das ist Stuttgart.
Stuttgart, schön. Genau.
Schön, dass du da bist.
Kann man mal ein Foto und, machen?
Ja, bitteschön, ja.
Hier. Ja, dann kommst du nämlich ja. Beim nächsten Mal wird dann der Papst fragen, ich habe dich mit Steffen Kern da gesehen.
Wahrscheinlich,
ja. Wie habt ihr das hingekriegt? Ich sage, ja, der Steffen ist ein alter Freund. Ne? Ja.
Ja, genau. Ja. Aber wir wissen, du bist evangelisch und deswegen lassen wir dich auch predigen.
Genau, ja. Sehr gerne.
Gottes Segen jetzt und wir sind gespannt auf den Hoffnungsimpuls, den du uns weitergibst.
Bobby. Sehr gerne. Hoffnung, ich mag das Wort. Hoffnung ist ein starkes Wort. Es gibt so ein paar starke Wörter in der Bibel, die sind so wuchtig, ja? Die donnern rein und eigentlich versteht man sie gar nicht so richtig. Hoffnung bewegt ist ja so ein Titel, habe ich mir sagen lassen, stimmt das? Sehen und nicken, ja, toll. Ja, es ist Hoffnung bewegt. Und ich würde sagen, nur Hoffnung bewegt. Das Einzige, was dich als Mensch aufstehen lässt, was dich bewegt, im Leben unterwegs zu sein, ist Hoffnung. Da, wo du aufhörst zu hoffen, da hörst du auf, dich zu bewegen. Ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aus dem Bett raus, ja, aufgestanden ist übertrieben, ich bin rausgerollt. Ne? 4.30 Uhr in der Schweiz, um hier zu sein. Und das ist eigentlich nur aufgebaut auf Hoffnung, dass die deutsche ÖV zeitlich das hinkriegt, mich da zu befördern. Hätte ich im Voraus gewusst, die Deutsche Bahn kriegt das nicht hin, was sie ja meistens nicht hinkriegt, ja, dann wäre ich gar nicht aufgestanden. Macht ja keinen Sinn, aufzustehen, wenn du nicht nach Stuttgart kommst. Es ist reine Hoffnung, dass ich mich heute Morgen entschieden habe, ich stehe auf, weil ich hoffe, dass die Deutsche Bahn mich nach Stuttgart befördert. Es ist Hoffnung. Und bei der Deutschen Bahn braucht man wirklich viel Hoffnung. Keine Ahnung, wieso, dass man jetzt applaudiert, ist wahrscheinlich Hoffnung auf Verbesserung bei der Deutschen Bahn. Und es gibt wirklich Orte, da ist Hoffnung sinnlos. Ja. Heute Morgen, ich gucke zum Beispiel am Morgen gar nicht mehr in den Spiegel. Ja. Ich meine, da ist Hoffnung nicht mehr angebracht. Ich komme dann einfach, wie ich aufstehe. Aber es gibt Momente, da ist Hoffnung gut. Ich habe 4 kleine Kinder, 4 Mädels zwischen 1 und 7. Ich sage das immer, weil ich dann immer gerade wieder sympathischer wirke. Irgendwoher muss man den Bonus holen, wenn man keine schöne Stimme hat. Ne? Also, und die leben von Hoffnung. Oder die sitzen aufs Fahrrad und die fallen zuerst mal um. Und hätten die keine Hoffnung, würden die sagen, nie mehr Fahrrad fahren, weil Fahrradfahren tut weh. Aber sie haben so eine Hoffnung in sich, die sagt, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Und das ist das Problem, dass wir erwachsenen, weisen Menschen manchmal das Hoffen verlernen, weil wir denken, ich weiß ja, dass es nicht funktioniert. Ich habe ja schon 30 Mal dasselbe gebetet, hat nie funktioniert. Wie dumm ist das denn? Ja, schon 30 Mal hat es geregnet an meinem Geburtstag, das 31. Mal wird es sicher auch regnen. Keine Ahnung, ob das auch regnet. Das ist eine Erfahrung und Erfahrungen können täuschen. Es ist die Hoffnung, die als einziges trägt, die Hoffnung, dass dein Gott ist, der mit uns ist, der nicht immer alles schön freiräumt. In meinem Dorf gibt es beschränkten, eingeschränkten Winterdienst. Also diese Straße nicht immer schneefrei. Aber ich weiß, da ist Hoffnung. Ja? Dass ich irgendwie zum Haus komme. Irgendwie. Auch dein Leben ist nicht immer schneefrei, ist nicht immer alles freigeräumt. Aber mit Gott unterwegs zu sein, bei mir ist es dann die Schneekette, die mich nach oben bringt. Mit Gott unterwegs zu sein, bringt dich ans Ziel. Es ist Hoffnung. Ich habe mal kürzlich indisch gekocht, das ist unglaublich in die Hose gegangen. Konnte man nicht essen. Wirklich, wir haben es weggeschmissen, ja? Ihr glaubt mir, wir haben es weggeschmissen. Und da kann man sagen, ich koche nie mehr indisch. Aber ich habe jetzt dieses Wochenende wieder Indisch gekocht und es war super fein. Also haben die anderen gelogen, aber es war, ich glaube, es war wirklich, es war, wir haben es nicht weggeschmissen, ne? Das beruht auf Hoffnung, dass ich nicht aufgebe, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es ist Hoffnung. Und da, wo du in deinem Leben Bereiche hast, wo du sagst, ich hoffe nicht mehr, da beginnt es zu sterben. Da beginnt es zu sterben. Ich habe einem Freund geschrieben kürzlich, eine E-Mail oder SMS, ich weiß nicht mehr, haben geschrieben, hey, wie geht's dir? Und dann kam völlig unerwartet eine ganz lange E-Mail zurück, mir geht's gerade nicht gut, ich habe missgebaut in meinem Leben, ist Familienpapa, hat Kinder, ich habe missgebaut, ich habe gemeint, ich könne das nicht mehr ausbügeln und deshalb habe ich einen Selbstmordversuch gemacht. Toller Mann, toller Christ, toll in der Gemeinde integriert. Selbstmordversuch, weil keine Hoffnung mehr da ist. Gott sei Dank hat es nicht funktioniert. Und jetzt ist da wieder Hoffnung ins System reingekommen und sie versuchen miteinander das aufzuarbeiten. Hoffnung ist das, was dich am Leben hält. Hoffnung ist das, was deinen Glauben am Leben hält. Da, wo du Hoffnung aufgibst, hörst du auf zu leben, hörst du auf zu glauben. Und ich glaube, dass es etwas gibt, was Deutschland mehr als alles andere braucht. Deutschland als Nation, Deutschland als Kirche, die Kirche Deutschland, aber auch Europa allgemein. Und das ist Hoffnung. Und nicht eine Hoffnung, die wir kläglich irgendwie als Kirche basteln, sondern eine Hoffnung, die direkt von und aus Christus kommt. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Hebräer 10, 23, da heißt es, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, gerade dieses Jahr. Dinge sind gescheitert und ich habe so eine Verheißung gehabt, dass das Projekt noch kommt. Und dann habe ich das zuerst zerknüllt, weil ich dachte, das ist jetzt gescheitert, funktioniert nicht. Und dann habe ich es wieder rausgenommen aus dem Altpapier und habe es an meine Wand getackert und habe gesagt, Gott, ich lass dich nicht los. Du hast das verheißen und ich werde das sehen. Es ist genau das. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und ein paar Wochen später ist es eingetroffen. Völlig widernatürlich, völlig unlogisch, aber es ist plötzlich geschehen. Und ich glaube, dass da eine Kraft drin liegt, wenn wir Gott wieder an seinen Verheißungen packen. Sagen, ich lass dich nicht los. Es ist meine Hoffnung, dass du mich nicht anlügst. Es ist meine Hoffnung, dass du mich nicht irgendwo im Hinterland von Stuttgart vergessen hast. Es ist meine Hoffnung, dass ich nicht nur eine kleine Nummer da irgendwie oben bin. Ich bin nicht da unten die Rock-Soul-Stimme, die man da hört im ganzen Tag. Ich bin da irgendwo hinten und mir hat man sogar das Mikrofon noch weggestellt, ja? Und es ist meine Hoffnung, dass du mich siehst, Gott. Und Gott sieht dich. Weil er treu ist und weil er zugesagt hat, er hält, was er verspricht. Habt ihr diese Hoffnung? Und jetzt laufe ich mal theatralisch ganz nach vorne. Nicht, weil es der Predigt dient, sondern weil ich schon immer mal so ganz nach vorne laufen wollte. Tolle Sache. Gut, wir machen gleich weiter. Gebt euch ein paar Sekunden, darüber nachzudenken. Sonst stellen Prediger immer so rhetorische Fragen, aber ich meine, habt ihr diese Hoffnung? Das ist keine rhetorische Frage. Hast du diese Hoffnung, dass es Gott gut meint? Schön. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, aus Lukas 8. Das ist eine ganz coole Story. Eure Aufgabe ist es einzig und allein, euch zu überlegen, mit welcher Person oder welcher Personengruppe aus diesem Text könnt ihr euch maximal identifizieren. Ihr müsst euch entscheiden. Ja? Verstanden? Klare Aufgabe? Ja, alle nicken, alle Schüler haben es begriffen. Also, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Haben wir mal eine Menschenmenge. Ja. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, da haben wir den Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Da haben wir dieses Mädchen. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Hoffnungsloser Fall kriegt Hoffnung. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Das machen meine Kinder ständig. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während Jesus noch redete mit ihr, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Hoffnungsloser Fall, oder? Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zum Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemanden zu den Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf! Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum glauben, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Meine Frage ist, mit wem in dieser Geschichte kannst du dich identifizieren? Menschenmenge, Jairus, die Eltern, die Tochter, die hoffnungsloser Fall ist, eine Frau, die geheilt werden möchte und sich an Jesus Rock klammert, da die Jünger. Können wir ein bisschen Licht haben im Saal? So, also ich bitte jetzt alle aufzustehen, die sagen, ihr müsst ja nicht sagen warum, aber die sagen, ich kann mich mit der Menschenmenge identifizieren. Die Menschen, die weinen oder die Menschen, die da um Jesus sind, um ihn beobachten, die sehen wollen, wie was geschieht. Wer sagt ja? Man darf sich nur einmal entscheiden. Hä? Ja, ist wie bei, ja, ist egal. Also, bitte aufstehen. Wer sagt Menschenmenge, da sehe ich mich. Gut, ja, wir haben ein paar in der Menschenmenge. Ihr müsst auch mitmachen, gell? Ja, ja. Nicht so tun, wir sind nur der Chor. Nein, 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 nein. Ja? Schön. Gut, danke. Wer von euch kann sich mit der Tochter von diesem Jairus identifizieren? Vielleicht ist was gestorben und sagt, da hat so ein paar hoffnungslose Sachen in meinem Leben. Dürft ihr euch auch mal zeigen. So die Tochter. Ja? Auch ein paar Töchter im Chor. Schön. Gut. Wer von euch, danke, wer von euch kann sich mit Jairus oder den Eltern diese identifizieren? Und bitte. Ah, da hat es ein paar. Schön, sehr schön. Gut. Gut, danke. Wer von euch identifiziert sich mit den Ärzten, die da vorkommen? Hat es Ärzte unter euch? Nö, okay. Gut, wer von euch identifiziert sich mit den Jüngern? Wenn er die Geschichte hört. Sehr gut. Habe ich noch jemanden vergessen? Die Frau. Habe ich schon gefragt. Die Frau. Die Frau, die Jesus um Heilung angebettelt hat. Nee, sie hat ja nichts gesagt. Sie hat sie sich geholt, die Heilung. Schön. Gut. Das ist wunderbar. Danke vielmals, dass Sie euch mit biblischen Sachen identifizieren könnt. Das ist schon mal gut. Das Wunderbare ist, Christus ist die Hoffnung in dieser Geschichte. In alle Bereiche trägt er Hoffnung hinein. Und jetzt haben wir ein fettes Problem. Wir identifizieren uns mit allem und allen. Wer von euch ist noch nicht aufgestanden und wer von denen hat Jesus gewählt? Wer von euch kann sich mit Jesus identifizieren? Darf ich mal schauen. Schön. 2, 3 von vielleicht 2, 3.000. identifizieren, sich zwei, drei mit Jesus. Und das ist unser Problem. Nicht, dass die anderen das Falsche gewählt haben, ihr habt alles richtig gemacht. Aber unser Problem ist, dass wir uns zu wenig mit Jesus Christus identifizieren. Ein US-Psychotherapeut hat diese Umfrage mit Ärzten gemacht und Pastoren. Und von 600 Ärzten und Pastoren haben sich nur 6 mit Christus identifiziert. Der eigentlich der Heiler ist. Und unser Problem ist dasselbe. Wir können uns immer mit all denen identifizieren, die was von Christus brauchen und vergessen, dass Christus uns berufen hat, ihm ähnlich zu sein. Das ist das Ziel deines Lebens. Römer 8, 29, Christus immer ähnlicher werden. Eigentlich müssten da 2.000, 3.000 Menschen aufstehen und sagen, ja, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ich bin wie Christus. Ich laufe durch Deutschland, ich bin Licht der Welt. Eher in mir natürlich, nicht überheblich, keine Frage. Aber ich bin Licht der Welt und das ist das, was Deutschland braucht. Wieder Menschen, die sagen, Christus in mir. Und da haben wir einen Mangel. Wir haben einen Mangel an Hoffnung. In Deutschland, weil wir einen Mangel haben an Menschen, die sich mit Christus identifizieren. Wir haben so viele Hoffnungslosigkeit, weil wir so viele Trägheit und Faulheit haben in der Nachfolge. Oder das Ganze hat nicht mit dem System Kirche zu tun, die das versagt. Hat nicht mit einer Angela Merkel zu tun, die versagt. Hat nicht mit Flüchtlingspolitik zu tun, die versagt. Nicht mit irgendwelchen Geldsystemen, die versagen. Es hat mit uns als Christen zu tun, mit dir und mir. Wir versagen, den Menschen in Christus zu zeigen. Christus in mir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das, was Paulus das große Geheimnis des Glaubens nennt. Das große Geheimnis, Kolosser 1, 29, 27. Christus in mir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass Christus stärker in uns sichtbar ist. Dass da, wo du hingehst, Christus in dir sichtbar wird. Dass du nicht sagst, die Kirche versagt, die versagen. Das Einzige, was versagt, ist deine und meine Identifikation mit diesem Christus, der Licht und Hoffnung ist. Er ist es. Und die Frage ist, bist du und ich, sind wir bereit, es zu zeigen? Sind wir bereit, ihn leben zu lassen? Galater 2,20 sagt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Wir nehmen uns eine halbe Minute, das einfach mal kurz setzen zu lassen. Hat dieser Christus in dir Raum, wirklich auch zu leben? Ist dieser Christus in dir sichtbar? Oder beschuldigst du immer irgendwie die anderen oder das andere für das Versagen in Deutschland oder Europa? Ist Christus in dir sichtbar? Und frag mal Gott, gibt es einen Namen von Nachbarn, Freunden, die im Moment in Hoffnungslosigkeit sind. Und er sagt dir, du bist die Hoffnung, weil ich in dir lebe. Du bist es, nicht irgendwo einer, sondern du bist die Hoffnung für diese Menschen. Überleg dir mal. Bitte ich, dass du durch die Reihen gehst, hinter mir und vor mir, und da, wo Bereiche der Hoffnungslosigkeit sind, dass du da Raum einnimmst, weil du Hoffnung bist. Das ist dein Wesen, dein Charakterzug. Und ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Minuten, Stunden noch Namen zeigst, wo du willst, dass wir hineinstehen in eine Situation hinein, weil du uns hier in diesem Land zu Hoffnungsträgern berufen hast, zu Friedensbotschaftern, weil du die Hoffnung bist in uns, für die Menschen um uns herum. Und das soll sichtbar werden. Im Namen von Jesus. Amen.